So, dann auch nochmal von mir. Schönen guten Morgen und ein frohe Ostern. Ich muss ja sagen, ich genieße es mittlerweile sehr, an Ostern auch hier zu sein. Wir sind ja ein bisschen eine atypische Gemeinde. Du bist natürlich an den Hochfesten, an Ostern und an Weihnachten triffst du die wenigsten Leute hier bei uns im Gottesdienst an. Weil halt ganz, ganz viele die Chance nutzen, zu ihren Familien nach Hause zu fahren, irgendwie in die ganzen Bundesländer. Aber mittlerweile, meine Kinder sind 6 und 8 Jahre alt, die fühlen sich so wohl, haben ihre besten Freunde, für die ist Berlin definitiv das Zuhause. Das heißt, wenn du nach Hause fährst an Ostern, bedeutet das eigentlich für meine Kinder und für uns, dass wir in Berlin sind. Und ich bin einfach sehr glücklich, hier in Berlin zu sein, mit euch zusammen zu sein und dann den Ostergottesdienst zu feiern. Und Ostern ist ja was ganz Besonderes. Für uns auf der Nordhalbkugel nochmal zusätzlich, weil natürlich so der Frühling mit beginnt. Und Goethe hat sich da so ein bisschen verrannt. Ich bin ein ganz großer Goethe-Fan. Aber Goethe hat sich da mal so ein bisschen verrannt, als er so seinen Osterspaziergang geschrieben hat in Faust 1. Ne, könnt ihr euch wahrscheinlich dran erinnern. Ich habe Matthias auch gerade noch einen Link geschickt, damit er den auf Englisch mal ein bisschen einführen kann. Ne? Vom Eise befreit sind Strom und Bäche durch des Frühlings holden belebenden Blick im Tale grünet Hoffnungsglück. Der alte Winter in seiner Schwäche zog sich in raue Berge zurück, von dort her sendet er drohend nur ohnmächtige Schauer körnigen Eises in Streifen über die grünende Flur. Aber die Sonne duldet kein Weißes. Überall regt sich Bildung und Streben. Alles will sie mit Farben beleben. Doch an Blumen fehlt's im Revier. Sie nimmt geputzte Menschen dafür. Kehre dich um, von diesen Höhen nach der Stadt zurückzusehen. Aus dem hohlen, finsteren Tor dringt ein buntes Gewimmel hervor. Jeder sonnt sich heute so gern. Sie feiern die Auferstehung des Herrn, denn sie sind selber auferstanden aus niedrigen Häusern, dumpfen Gemächern, aus Handwerks- und Gewerbesbanden. Aus der Straßen quetschender Engen, aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht sind sie alle ans Licht gebracht. Sieh nur sie, wie behend sich die Menge durch die Gärten und Felder zerschlägt, wie der Strom in Breit und Menge so manch lustigen Narren bewegt. Und bis zum Sinken überladen entfernt sich dieser letzte Kahn. Selbst von des Berges fernen Pfaden winken uns farbige Kleider an. Ich höre schon des Dorfs Getümmel. Hier ist des Volkes wahrer Himmel. Zufrieden jauchzet groß und klein. Hier bin ich Mensch. Hier darf ich sein. Ja. Und Goethe interpretiert und verarbeitet da also diese Lebenssehnsucht. Mathis hat letztens gesagt, ich habe da so ein Coming-out gehabt in München, dass ich das total genieße, vorne zu stehen und Theater zu spielen. Ja, also ich habe da jetzt nicht so ein großes Problem, fühle mich hier sehr sicher mit euch. Kann hier mein Goethe-Theater feiern. Aber ich will das mal nutzen, weil Goethe ist ja ein Humanist vor dem Herrn gewesen. Ja, und wie er dann da dieses sozusagen versucht, diese Sehnsucht des Osterns zu interpretieren, dass ja, naja, Ostern ist ja schon schön und gut, aber eigentlich ist doch da unsere Lebenssehnsucht da drin. Und dem würde ich zustimmen. Was er natürlich so ein bisschen verpasst hat, ist, das Osterfest wird natürlich auf der Südhalbkugel auch gefeiert. Und die feiern das mit der gleichen Intensität wie wir. Also wenn du dir das anguckst, eigentlich wenn du mal so nach Chile fährst oder nach Argentinien, sogar mit einer deutlich höheren Intensität wird da Ostern gefeiert und das im Herbst. Also das kann jetzt nicht so komplett nur darauf zurückzuführen sein, dass die Menschen sich über den Frühling freuen, dass Ostern so besonders ist. Hat sich unser hoch anerkanntes Genie doch vielleicht ein bisschen geirrt. Aber weil ich glaube, also diese Lebenssehnsucht, die wir haben und die dann Goethe halt auch ausdrückt in seinem Osterspaziergang und die wir fühlen, wenn wir im Frühling rausgehen, ja. Also wenn du jetzt so siehst, so gehst du in die Cafés, da sitzen die ja schon bei 12 Grad in ihre Decken gehüllt draußen, damit die ersten Sonnenstrahlen ins Gesicht scheinen, ja. So. Also diese Sehnsucht, die da ist, die wir in Ostern feiern wollen, diese Lebenssehnsucht, die möchte ich jetzt mal eingehen. Spannenderweise, wir haben jetzt hier schon zweimal Johannes gehört, ne. Wir gehen jetzt mal Johannes 10. Johannes scheint ein gutes Evangelium für Ostern zu sein. Johannes 10, Vers 11. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe.
Der Mietling aber, der nicht Hirte ist, dem die Schafe nicht gehören, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf stürzt sich auf die Schafe und zerstreut sie. Denn er ist ein Mietling und kümmert sich nicht um die Schafe. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie mich mein Vater kennt und ich kenne den Vater und ich lasse mein Leben für die Schafe. Ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall. Auch sie muss ich herführen und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde und ein Hirte werden. Darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen und habe Macht, es wiederzunehmen. Dies Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Und Jesus stellt sich dahin und er predigt über die Herde, die er bauen wird. Und er predigt darüber, wer er ist. Und dann, nur so 2000 Jahre später, wir wundern uns, wie konnten die Jesus, wie konnten die den Sohn Gottes kreuzigen? Wie konnten die den so hinstellen und dann ihn eintauschen, Barabbas eintauschen an seiner Stadt? Aber genauso wie Norman gerade im Abendmahl, muss ich mal so ein bisschen Partei ergreifen für die Menschen, die damals gelebt haben. Da stellt sich jetzt einer hin. Und wenn du diese Stelle liest, mit was für einem Anspruch Jesus da auftritt, da hast du eigentlich nur, wenn du nicht dran glaubst, dass er der Sohn Gottes ist, die Chance dran zu glauben, der Mann ist größenwahnsinnig. Denn wenn er sagt, ich habe noch andere Schafe, die sind nicht aus diesem Stall, auch sie muss ich herführen, sie werden meine Stimme hören, es wird eine Herde und ein Hirte werden, darum liebt mich mein Vater, weil ich mein Leben lasse, dass ich es wieder nehme. Niemand nimmt es von mir, sondern ich selber lasse es. Ich habe Macht, es zu lassen. Und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich empfangen von meinem Vater. Wie er da hinstellt, so, niemand wird mich umbringen. Ich entscheide mich dafür, mein Leben zu verlieren. Und ich entscheide mich nicht nur dafür, mein Leben zu verlieren, ich entscheide mich sogar dafür, dass ich mein Leben wiedergewinne. Stell dir mal vor, kommt da so ein Mensch so dir gegenüber, so klingelt so an deiner Tür, ich habe hier so ein ganz neues Paket, ne? Wenn du das nimmst, dann kannst du dir aussuchen, wann du stirbst und du kannst aussuchen, wann du wieder auferstehst. So, das ist eine politisch hochbrisante Situation, in der wir uns befinden im ersten Jahrhundert. Die Römer versuchen mit aller Gewalt Ordnung und Recht durchzusetzen. Es gibt jede Menge extremistischer Gruppen, die versuchen, ihre eigene Philosophie, ihre eigene Weltanschauung in dieser Welt umzusetzen. Also ist nicht so anders wie unsere Gesellschaft heute. Wir haben eigentlich totale Angst, dass das System zusammenbricht. Wir wünschen uns alle Frieden. Es gibt immer mehr Extremisten, die auftreten. Und er stellt sich dann dahin und sagt, und ich bin es, der alle zusammenbringen wird. Und dann sagt er das auch noch in Israel. So, ihr seid zwar die Israeliten, aber ich werde aus allen Völkern Leute in meine Herde hierher nach Jerusalem holen. Und die denken sich so, meine Güte, wir haben schon so viel Spannung in Jerusalem. Jetzt will der hier noch die ganzen Völker der Welt hier in Jerusalem vereinen. Das Leben hier wird nicht einfacher. Ist der verrückt? Ist der wahnsinnig? Und dann stellt er sich hin und sagt, nein, nicht nur das. Und ich werde mich frei dafür entscheiden, in den Tod zu gehen. Und ich werde mich frei dafür entscheiden, aufzuerstehen. Und ich möchte, dass wir das, was da in Johannes 10 steht, mal wirklich an uns ranlassen. Das ist nicht irgendwie ein symbolischer Akt gewesen, was da passiert ist. Das ist nicht irgendwie Jesus, der verlängerte Arm Gottes, der da irgendwas getan hat, damit wir uns jahrtausende lang daran erinnern können. Sondern das ist Gott im Fleisch gewesen, der gesagt hat, ich kann sterben, wann ich will und ich kann auferstehen, wann ich will. Ich bin Gott. Und ich biete das nicht nur euch, sondern ich werde das der ganzen Welt anbieten. Ist kein Wunder, dass sie ausgerastet sind und gedacht haben, den Mann muss man kreuzigen. Aber er redet dort zu den Menschen und er spricht ihre Sehnsucht nach Leben. Er spricht ihre Sehnsucht nach Unendlichkeit an. Und der, wenn du manchmal dieses Gefühl hast, was mache ich hier eigentlich? Was soll das alles? So, wenn du manchmal irgendwelche Angstgefühle hast, die dich überwinden. Ich kann mich daran erinnern, sehr emotionaler Mensch, kommen manchmal die Gefühle wie Wellen über mich und dann habe ich das Gefühl, ich kann jetzt gar nichts mehr machen. Ich kann mich an Situationen erinnern, da bin ich dann aus meiner Studenten-WG raus, runter an den Kanal, beten gegangen, mitten in der Nacht, konnte nicht schlafen,
so überwältigt gewesen von meinen Gefühlen. Das Einzige, was geholfen hat, ist, ich habe mich auf den Rücken gelegt und in den Himmel geguckt und in die Unendlichkeit des Universums gebetet, geweint und irgendwann habe ich wieder Frieden gefunden. Also so mit dieser Unendlichkeit des Universums, das hat mir wieder Frieden gegeben, hat mich wieder eingenordet. Okay, ich weiß, wer ich bin, ich liege hier auf der Erde, alles, ich bin klein, es ist alles nicht so schlimm. Das Universum ist groß, Gott ist groß, die Unendlichkeit ist real. Und diese Sehnsucht, die ist in dir drin. Und diese Gefühle, die sind in uns drin. Und wir wollen Teil von dieser Unendlichkeit sein. Und da kommt dann dieser Jesus und sagt, und ich habe sie in meiner Hand. Lass uns mal weiterlesen in Johannes 10. Vers 19. Wie angekündigt, da entstand abermals Zwietracht unter den Juden wegen dieser Worte. Viele unter ihnen sprachen, er hat einen bösen Geist und ist von Sinn. Was hört ihr ihm zu? Andere sprachen, das sind nicht Worte eines Besessenen. Kann denn ein böser Geist die Augen der Blinden auftun? Es war damals das Fest, der Tempel war ja in Jerusalem und es war Winter. Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus? So sage es frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht dem, ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmer mehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Und also redet er darüber, der Evangelist beschreibt hier den Konflikt, der dann auftritt zwischen den Juden und seinen Jüngern, vor allen Dingen zwischen Jesus. Und dann redet er halt genau darüber, über diese Sehnsucht, die wir haben. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. Das ist total spannend, meinen Kindern das zu sehen. Antonia ist 6 Jahre alt und manchmal sitzt sie so auf dem Stuhl und ist auf einmal so ganz, ganz doll betrübt. Und dann fragt sie, was ist denn los, Antonia? Und dann sagt sie, ja, ich will nicht sterben. So, meine Güte, 6-jähriges Mädchen. So, nee, du musst nicht sterben, Antonia, du musst wirklich nicht sterben. Jesus möchte, dass du ewig leben wirst. Weißt du, und dann liest du mit ihr so eine Stelle hier aus dem Johannes 10 und es gibt dir wirklich Frieden, weil sie sagt so, okay, Jesus will, dass ich nicht umkomme und dass ich ewig leben werde. Und niemand kann mich aus der Hand von Jesus herausreißen. Gott hält dich fest. In diesem Moment, in seiner Hand. Und er hat dir das ewige Leben gegeben. Er hat dich gerufen, du bist seinem Ruf gefolgt, er hat dir das ewige Leben gegeben und du bist fest in seiner Hand. Deine Sehnsucht nach diesem ewigen Leben, die ist total real. Die sehe ich in meinen Kindern, die sehe ich in mir, die sehe ich in dir. Unser Leben ist nicht ein bisschen voller als das von Antonia. Wir denken vielleicht nicht ganz so oft oder nicht ganz so intensiv darüber nach. Die Frage ist da, und Jesus gibt dir die Antwort. Und dann fragst du dich aber, was will ich denn dann mit meinem Leben machen? Was will ich wirklich? Du willst ewiges Leben finden. Du willst Teil von Jesu Familie sein. Ich bin der gute Hirte, Vers 14, und kenne die meinen kennen mich. Und Vers 28, und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkehren und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wie fühlst du dich dann? Kommt das an dich ran? Hilft dir das Fest Ostern, um dich damit wieder auseinanderzusetzen? Hilft dir das, wieder diese Sicherheit zu haben? Dass das nicht Ganze nur ein traditionelles Fest ist, sondern wirklich eine Erinnerung, einen Ansporn daran, eine Sicherheit in Jesus zu haben.
Und was macht das mit dir? Was bewirkt das in dir? Welche Chancen ziehst du daraus, wenn du damit konfrontiert bist, mit dieser Souveränität und mit dieser Allmacht von Jesus, der alles in seiner Hand hat, der das wirklich alleine entschieden hat? Ich gehe jetzt bewusst diesen Weg und werde sterben. Ich werde jetzt bewusst mich opfern und ich werde dann wieder auferstehen, um ihnen den Weg zu zeigen. Das können wir wirklich nutzen als Freudenfest. Wir sollten das feiern, wir sollten jubilieren, wir sollten das wirklich als Hochfest genießen. Und dann kommt dein Teil. Römer 8. Wirklich, die Vergebung und das ewige Leben annehmen. Römer 8, Vers 1. So gibt es nun keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der lebendig macht in Christus Jesus, hat dich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch geschwächt war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde, die wir nun nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Denn die da fleischlich sind, die sind fleischlich gesinnt. Die aber geistlich sind, die sind geistlich gesinnt. Fleischlich gesinnt sein ist der Tod. Geistlich gesinnt sein ist das Leben und Frieden. Fleischlich gesinnt sein ist Feindschaft gegen Gott, weil das Fleisch dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn es vermag es auch nicht. Die aber fleischlich sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht fleischlich, sondern geistlich. Wenn denn Gottes Geist in euch wohnt, wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn nun der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. So sind wir nun, liebe Brüder, nicht dem Fleische schuldig, dass wir nach dem Fleisch leben. Denn wenn ihr nach dem Fleisch lebt, so werdet ihr sterben müssen. Wenn ihr aber durch den Geist die Taten des Fleisches tötet, so werdet ihr leben. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Und er redet hier über den Zwiespalt, dann, der daraus kommt. Also Jesus hat es uns vorgeführt, er hat gezeigt, ich bin bewusst, mit freiem Geist, freiem Willen habe ich mich dafür entschieden, zu sterben und aufzuerstehen. Und der gleiche Konflikt, der ist auch in dir. Du hast den gleichen freien Willen. Ich muss mich jeden Tag dafür entscheiden, wie will ich leben. Und natürlich kann ich, wenn ich dann mit Antonia darüber rede, so, Jesus möchte, dass du lebst und niemand kann dich aus der Hand von Jesus wegreißen, rede ich auch mit ihr darüber, dass sie, nur sie alleine, sich gegen Jesus entscheiden kann. Es können ihre Eltern nicht, es kann ihre Schwester nicht, ihre Großeltern nicht, nur sie allein kann bei Jesus bleiben und wenn sie will, wird sie bei ihm bleiben. Es ist ihr Wille und ihre Entscheidung. Und wir können uns dafür entscheiden. Und darauf geht er hier auch nochmal ganz, ganz genau ein, dass halt dieser Konflikt, der ist halt da, der ist real. Der ist in jedem von uns. Das ist genau das, was Jesus gespürt hat. Das ist genau die Anfechtung, die Jesus gespürt hat, warum er so intensiv ins Gebet gehen musste. Er hat diesen Kampf gehabt zwischen Fleisch und Geist. Aber er sagt auch ganz klar, dass der Geist Unglaubliches vollbringen kann und halt in dir regieren kann und dich dann antreiben kann. So, deswegen, das ist dann meine Frage. Was treibt dich an, wenn du jetzt hier rausgehst aus dem Gottesdienst? Wenn du dich mit Jesus auseinandergesetzt hast, wenn du in deine Woche gehst, was treibt dich an? Ich glaube, es ist total inspirierend für Gott zu sehen, wenn wir wirklich eigenmotiviert für ihn aktiv sind. Ne, das ist für mich ganz, ganz einfach nachzuvollziehen. Letzten Sonntag, wir haben total verschlafen. So, 9:37 Uhr schaue ich so auf den Wecker drauf und dann
im Halbtraum, oh nein, 9.37 Uhr, es wird ein total stressiger Sonntagmorgen werden. Aber wir haben dann noch Frühstück gegessen und wir waren pünktlich beim Gottesdienst. Ich war total dankbar für meine Kinder, weil ich sie nicht antreiben musste. Ja, ne? Also wenn du Kinder hast, du weißt, was es bedeutet, wenn jemand angetrieben werden muss. Und wenn der Luther hier schreibt, der Geist Gottes treibt seine Kinder an. So, ich hatte das Gefühl, sie sind eigenmotiviert, sie wissen, was zu tun ist. Wir sind spät dran, sie haben alleine ihre Schuhe angezogen. Es ging sogar so weit, Luise stand dann irgendwie so um 10:30 in der Tür, fertig angezogen. Auf wen warten wir jetzt hier eigentlich? Ja. Und ich bin total glücklich, wenn ich meine Kinder nicht antreiben muss zu den selbstverständlichen Sachen jeden Tag. Ich bin so froh, dass sie mittlerweile 6 und 8 Jahre alt sind und wirklich jetzt alleine in der Lage sind, sich ihre Schuhe anzuziehen, Schleifen binden, die richtige Jacke aussuchen. Nein, es ist immer noch nicht Sommer. Nein, das Sommerkleid mitten im Winter. Nein, sie haben das verstanden. Aber, naja, das Ganze mal nicht auf dem täglichen oder alltäglichen, ne? Wir sind alles erwachsene Menschen hier. Keiner von uns braucht noch einen Antrieb, da die richtigen Sachen jeden Tag anzuziehen. Aber für unseren geistlichen Alltag, was treibt dich an? Brauche ich jemanden, der mich ständig daran erinnert? Oder brennt der Geist in mir? Was siegt, wenn der Kampf zwischen Fleisch und Geist in mir tobt? Was ist mein Ziel? Was treibt mich wirklich an? Meine Karriere? Die ganz, ganz schnell, ganz viel Zeit. Ihr hört mich noch? Ja. Gut. Ist es der nächste Karriereschritt, der mich antreibt? Das nächste Kind? Der nächste Urlaub? Ja. Also wenn ich dann erstmal in meinem nächsten Urlaub bin.
Sonst machen wir damit weiter. Ja.
Mikro wechseln. Ich kann auch das Mikro wechseln, das ist besser? Ja. So, was treibt dich an? Mein nächster Karriereschritt, ist das wirklich, worauf ich gerade darauf zuarbeite? Vielleicht das nächste Kind? Planen dann das Haus, wo wir hinziehen wollen, der nächste Urlaub, das nächste Wochenende. Was sind so die Sachen, die mich wirklich motivieren, worüber ich nachdenke, wo ich wirklich denke, dass ich vorankomme? Und natürlich, das hat alles seine Bedeutung. Ich glaube, jeder von uns braucht Urlaub, jeder von uns sollte sich in seinem Arbeitsleben weiterentwickeln, jeder von uns soll den Raum und die Zeit haben, über seine Familie nachzudenken. Aber was ist es, was mich wirklich antreibt? Römer 8. Denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Das ist so, als wenn du so ein bisschen herauslesen könntest, wer wirklich seine Kinder sind. Das heißt, es ist nicht die Handlung, sondern deine Motivation entscheidet darüber, wer du bist. Es ist nicht, ob ich immer das Richtige tue, ob ich morgens meine Bibel lese, abends bete oder umgekehrt. Ob ich mit Menschen über meinen Glauben rede oder ob ich diene in meiner Nachbarschaft, alles gute und wichtige Dinge. Aber er redet hier ganz klar, was ist deine Motivation? Was treibt dich wirklich an? Wofür brennst du? Was brennt in dir? Und natürlich gibt es eine Zeit, wo man manchmal gar keinen Antrieb spürt. Wo der Antrieb weg ist. Wo man einfach nur noch so ausgedrückte Zitrone in der Ecke sitzen, also du findest das im Neuen Testament und das kann halt auch sogar so schlimm sein, dass das irgendwie medizinisch ist, dass du in einer Depression bist und dann wirklich überhaupt keine Energie mehr hast. Und ich bin der Letzte, der sagt, dann braucht man keine professionelle Hilfe und ein bisschen Gebet. Nee, ich glaube, klar, wenn du in einer Depression drin bist, braucht man alle Hilfe, die man kriegen kann, um da wieder rauszukommen. Oder wenn du dir das anguckst, nur in deinem allgemeinen Alltag. Petrus war total niedergeschlagen nach der Kreuzigung. Die waren alle antriebslos, sie wussten nicht mehr, was sie machen sollen. Aber es ist ganz spannend, sich dann anzugucken, was haben sie gemacht, um wieder Sicherheit und Frieden zu finden. Die sind zusammengekommen, haben Gemeinschaft gebildet, haben gebetet, haben sich zusammengetroffen in ihrer Antriebslosigkeit, in ihrer Niedergeschlagenheit. Und irgendwann kam Jesus dazu und dann sind sie wieder rausgekommen aus ihrem Loch. Und ich möchte, dass wir das Ostern wirklich dafür benutzen, dass du dich daran erinnerst, was dich antreibt. Dass du dich daran erinnerst, dass das wahrhaftig die Sehnsucht nach der Unendlichkeit in dir drin ist, nach dem ewigen Leben, dass die in dir drin ist. Und dass Jesus sich da bewusst für entschieden hat. Es ist wirklich Gott gewesen. Das ist nicht irgendwie nur ein genialer Prediger, ein toller Lehrer. Der war alleine in der Lage zu entscheiden, wann er stirbt und wann er wieder aufersteht. Das, wovon meine Kinder träumen, ja, das, was in uns eigentlich drin ist, dass wir diese wirklich in der Lage sind, den Tod zu überwinden. Das hat er uns geschenkt. Und dann hat er seinen Geist in dich hineingepflanzt. Dann hat er seinen Geist in mich hineingepflanzt, damit ich dieses ewige Leben leben kann. Und damit ich in ihm den Antrieb habe. Nicht weniger und nicht mehr. Und deswegen genießt das Osterfest, genießt die Sonne. Du hast das große Glück, auf der Nordhalbkugel zu leben und parallel zum Osterfest auch den Frühlingsanfang feiern zu dürfen. Aber sei dir bewusst, das ist nicht der Frühling, der dich so nach Sehnsucht und nach Leben trachten lässt, sondern es ist deine Seele. Deine Seele, die sich nach Unendlichkeit sehnt und die Jesus dir anbietet. Amen.